Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ihr Bildungskanal BR Alpha meldet sich heute wieder direkt aus den Studios des Bayerischen Fernsehens. Diesmal mit der uns alle bewegenden Frage: Nähern wir uns einer Dauerkrise zwischen Politik und Bevölkerung? Immer mehr Berufsgruppen haben den Eindruck, im medialen Zeitalter genüge es einfach nicht mehr, seinen Job, wie es heute etwas flapsig heißt, mit einer gewissen Leistungsbereitschaft und vor allem mit Können zu erfüllen. Das Publikum scheint mehr zu erwarten. Wo früher noch ein weißer Kittel und der Geruch von Desinfektionsmitteln genügten, um Vertrauen herzustellen, signalisieren dieselben sinnlichen Wahrnehmungen heute eher Distanz, und Ärzte gelten seither als kaltherzig und geldgierig. Wer fußballerisch noch mit Gerd Müller groß geworden ist, wollte von ihm damals gar nicht wissen, wie er die sozioethnologischen Spannungen in den sportlichen Entwicklungsländern Afrikas oder Südamerikas beurteile, sondern es genügte, wenn er einfach seinem Ruf als Bomber der Nation gerecht wurde. Heute verlangen Sportreporter sofort nach dem Schlusspfiff eine psychologisch fundierte Aufarbeitung der gruppendynamischen Prozessverläufe der letzten 90 Minuten, wobei letztendlich der Eindruck haften bleibt: Fußballer sind strohdumm und geldgierig. Diese veränderten Einschätzungen lassen sich beliebig fortsetzen. Beamte, früher der Inbegriff von Korrektheit und Unbestechlichkeit, gelten heute als käuflich, faul und geldgierig. Unternehmer, bekannt für Initiative und Wagemut, erscheinen nur noch korrupt und geldgierig und so weiter und so fort. Nur an einer Berufsgruppe scheint dieser Wandel völlig vorbeigegangen zu sein. Für sie gilt seit Jahren konstant all das, was sich die anderen erst mühsam erarbeiten mussten. Es ist die Berufsgruppe der Politiker. In ihr fokussieren sich alle diese negativen Eigenschaften. Natürlich wollen wir von BR Alpha den Hintergrund dieser absolut vernichtenden Einschätzung auf etwaige Vorurteile hin abklopfen. Dass auch bei uns in der Redaktion durchaus die Frage auftauchte, wieso Vorurteile, sei es mal dahingestellt. Wir wollen die Ursachen herausarbeiten, uns fragen, liegt es an der politischen Klasse selbst oder braucht Politik ein neues Image, um im Wertekanon der Gesellschaft wieder eine bessere Rolle zu spielen. Hierfür haben wir heute ins Studio eingeladen Frau Dr. Margarete und Herrn Professor Dr. Alexander Fürchterlich, Experten für angewandte Physiologie und Psychoanalyse an der Privatuniversität von Tettnang in Traun an der Wohnung. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Als erstes an Sie beide die Frage: Haben sich Politik und Gesellschaft in letzter Zeit auseinanderentwickelt?
Im Gegenteil, ich denke, es ist eher so, dass in manchen Teilen sogar eine zu große Nähe entstanden ist.
Ja, das mag sein, allerdings nur rein soziologisch betrachtet. Inhaltlich gesehen trennen Politik und Gesellschaft doch oftmals Welten.
Dabei bitte ich allerdings zu berücksichtigen, meine Liebe, dass konträre inhaltliche Segmente vice versa eine geistige Verwandtschaft implizieren.
Ja, dieser Aspekt gilt allerdings nur, ne? Wenn wir von einer zirkular organisierten Gedankenstruktur ausgehen, in der sich politische Randpositionen letztendlich miteinander annähern, je weiter sie voneinander distanzieren möchten.
Das stimmt aber nur dann, wenn wir nicht richtigerweise von einer globalen, also dreidimensionalen gedanklichen Struktur ausgehen müssen, bei der sich zwei oder mehrere verschiedene Gedankenmodelle auf ihren Wegen im globalen gekrümmten Raum immer wieder schnittpunkthaft begegnen und die Anzahl der Schnittstellen dann den Grad der inhaltlichen Annäherung bestimmt.
Ja, das würde bedeuten, eine Unendlichkeit der Zeitachse vorausgesetzt, dass sich die Anzahl der Schnittstellen ebenfalls ins Unendliche prognostizieren lässt.
Genau. Was zur Folge hat, dass die Dichte der Schnittstellenmenge dann eine neue gedankliche Oberflächenebene zwingend nach sich zieht.
Ja, allerdings nur, wenn wir von dem vergleichbaren Gedankenniveau ausgehen.
Man kann sich auch nach unten anpassen müssen, um wieder gleiches Niveau zu erreichen, meine Liebe.
Ein durchaus interessanter Aspekt, den Sie jetzt hier angesprochen haben. Aber ich meine, es könnte doch sein, dass auch der eine oder andere Zuschauer
es vielleicht nicht ganz verstanden haben könnte, man sagen.
Ja, genau, das war's, was mir gerade so auf der Zunge. Ich meine, wir müssen ja auch damit rechnen. Deshalb jetzt mal ganz einfach gefragt, sozusagen für den Zuschauer daheim. Mal ganz simpel formuliert. Was wollten Sie uns und dem Zuschauer damit darstellen?
Na, die inhaltliche Verkrustung der politischen und gesellschaftlichen Gedankenwelt, natürlich.
Ja, natürlich. Ja, da sprechen Sie mir ja direkt aus der Dings der
Seele.
Richtig. Aber was bedeutet das im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Politik und Bevölkerung?
Na, das, was es ist. Eine Beziehungskrise.
So einfach?
Beziehungskrisen sind nie einfach.
Vor allem nicht deren Lösung, mein genialer Analytiker.
Das mag ja sein, aber könnten Sie das auch etwas plakativer, etwas einfacher
machen? Selbstverständlich. Nehmen wir nur mal die Bundesrepublik als solche.
Ja, so eine Anfangsphase, dann 40 bis etwa Mitte, Ende der 60er Jahre.
Diese Zeit würde ich, und ich hoffe, du stimmst mir dazu, meine Liebe, als die Phase der Eltern-Kind-Beziehung ansehen.
Durchaus, durchaus. Die Politik ließ sich von der Bevölkerung nicht sonderlich stören. Und diese wiederum war vorwiegend damit beschäftigt, zu wachsen, sich zu entwickeln.
Aber es waren klare Verhältnisse. Die Politik bestimmte, wo es lang ging.
Nur bis auf einige kleine Reibereien war so weiter alles in Ordnung, bis etwa Mitte der 60er.
Der pubertäre Umbruch. Sozusagen.
Tja, die Vätergeneration in der Politik hat ihre Schuldigkeit getan, die blutsaugende Nachkommenschaft hat sie ausgelaugt, verbraucht und sie schließlich auf dem Müllhaufen der Geschichte deponiert.
Also ich würde das eher als einen ganz natürlichen Emanzipationsvorgang sehen. Auf den neuen Ufern mitreden wollen, mehr Demokratie wagen.
Ja, das konnte man damals überall, da lag Aufbruchstimmung in der Luft.
Die Konsequenz war, wie wir alle wissen, das totale Chaos und der Beginn der Feminisierung der Politik.
Ja, was willst du damit sagen, mein Schatz?
Nun, es tauchte immer öfter die Schuldfrage auf. Für jede Kleinigkeit muss ein Schuldiger gefunden werden. Möglichst ein Mann, das wirst du wohl nicht beschreiben wollen.
Warum soll ich eine Tatsache bestreiten?
Na, entschuldige mal, es kann ja wohl nicht sein, dass in einer Beziehung immer nur einer das Arschloch ist.
Mäßigen Sie sich.
Nein, ich mäßige mich nicht.
Ja, das würde bedeuten, Unmenschliches von einem Mann zu verlangen.
So einfach ist die Aufgabenverteilung in einer Beziehung nicht gelagert.
Könnten wir vielleicht wieder zurück zum Thema?
Immer gerne. Also in dieser Zeit der prosperierenden Emanzipation in den 70ern, da hat sich das Verhältnis zwischen Politik und Bevölkerung nachhaltig verbessert. Es kam wieder Bewegung in das politische Handeln.
Naja, die Ansprüche wurden immer höher geschraubt, immer unverschämter. Alle wollten alles haben und das möglichst sofort.
Ja, du wirst doch nicht bestreiten wollen, dass es einen ganz eklatanten Nachholbedarf gab. Es ist einfach zu viel liegen geblieben aus der Zeit vorhin.
Hören Sie diesen Unterton? Hören Sie das? Schuld, eindeutig Schuld.
Ja, verdammt, wir waren die ganze Zeit am Drücker.
Wir Männer haben den Kalten Krieg erfunden, weil uns langweilig war.
Nein, aber hättet gut noch 10 Jahre damit leben können.
Wir haben Bäume, Flüsse und Seen versaut, die Luft, weil Frauen ja völlig rückstandsfrei leben. Und wenn sie dann doch mal ein bisschen zu viel Waschpulver verwendet haben, dann raten Sie doch mal, wer daran schuld ist.
Nein, meinen Sie wirklich?
Natürlich! Immer wenn etwas nicht so läuft, wenn die Sonne zu spät aufgeht oder zu früh, wenn der Himmel nicht blau genug ist, der Nebel zu dicht, der Regen zu plötzlich, die Frisur im Eimer, der Garten vertrocknet, der Urlaub eine Zumutung, Schuld, Schuld, Schuld.
Wir sprechen jetzt über die Bundesrepublik, mein Lieber.
Ich auch, meine Liebe, ich auch. Schuldig, schuldig, schuldig.
Sie ahnen nicht, was uns einer da mitmacht.
Vielleicht doch, vielleicht lebt er auch in einer Beziehung. Schuldig, schuldig, schuldig.
Also wenn ich dran denke, dass unsere beiden Kinder zu Hause vorm Fernseher sitzen und sich das mit ansehen.
Keine Sorge, meine Liebe, keine Sorge. Ich denke, sie werden zugekifft in irgendeiner Ecke liegen. Schließlich haben sie ja meine Gene. Schuldig, schuldig, schuldig.
Ja, verdammt mal, irgendwoher muss ich doch kommen. Warum führe ich mich denn nicht auf?
Weil bei dir wahrscheinlich selbst die eigenen Gene nicht zu Wort kommen.
Entschuldigung, ich will Sie ja nicht stören. Aber In welcher Phase der Beziehung befindet sich denn zurzeit die Bundesrepublik?
Kurz vorm Klimakterium.
Und dann wird klar Schiff gemacht.